Okay, Bernd, wir haben uns das lange nicht gesehen. Was haben wir denn jetzt? Xennials, Raab hat verkackt, wir haben neuen Papst und die Mountain-Dew-Verschwörung.
Je, Andi, ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib entspannt, mach einfach mal das Intro an und dann schauen wir weiter.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit.
Aber es ist schon so, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die ihr vor 2 Wochen gehört habt, haben wir vor 6 Wochen aufgenommen.
Richtig.
Also haben wir uns jetzt echt lange nicht gesehen.
Mhm. Vier Wochen?
Ja, das ist schon ein bisschen ungefähr. Du warst ja in Urlaub.
Genau.
Und hoffentlich war es schön.
Ja, es war sehr schön.
Von daher, willkommen zurück.
Dankeschön.
Und das erklärt natürlich auch, warum wir in der letzten Folge noch nicht über den neuen Papst gesprochen haben.
Richtig, weil da war es ja noch ein anderes Raum-Zeit-Kontinuum, da war der ja noch gar nicht gebaut.
Die haben wir ja schon voraufgenommen und deshalb konnte man noch nicht. Also wir haben einen neuen Papst.
Genau, herzlichen Glückwunsch, Habemus und so weiter.
So, ging ja diesmal recht fix, 2 Tage und dann war die Sache gegessen, weißer Rauch.
Fertig,
gehen
wir durch.
Klappe zu, neuer Papst.
Ja, das Highlight an sich waren ja eh die Möwen.
Wieso? Hä? Möwen? Ich hab's ein bisschen verfolgt, aber von Möwen.
Jede Kamera war ja auf diesem blöden Kamin gerichtet und es waren fast zu jeder Tageszeit waren irgendwie 1-2 Möwen da, die wahrscheinlich von der Schweizer Garde abgestellt worden sind, um da einfach nach dem Rechten zu gucken.
Ah, verstehe. Ich habe gedacht, anstatt weiße Tauben gab's diesmal graue Möwen.
Nein, sie haben keine Tauben verbrannt.
Nein, es steigen das so als, du weißt, was ich meine. Mensch,
oh, so ganz theatralisch, genau, der neue Papst lässt so 400 weiße Tauben los.
Was ist das jetzt, Millennial-Humor oder was? Ja, ich versuche eine Brücke zu bauen zu einem der Themen, die wir besprechen wollen. Mhm. Klappt aber noch nicht so ganz, weil, ganz kurze Info noch, wie ja die Leute mitgekriegt haben da draußen, Stefan Raab hat verkackt.
Richtig.
ESC lief nicht so, wie er sich vorgestellt hat.
Ja, gut, man muss dazu sagen, es war jetzt nicht der letzte Platz.
Ja,
15 das war irgendwie, ist super. Ja, 15 von 29 oder irgendwie sowas.
Ja. Ist mir aber auch egal, ich habe es eh nicht verfolgt.
Es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn er nicht so ein Großmaul wäre und immer gleich mit dem Sieg kommen wird, nur weil er es jetzt 1 oder 2 Mal geschafft hat in seiner Laufbahn.
Ja, was soll's. Also für diejenigen, die Stefan Raab nicht kennen, der war mal berühmt. Es kann ja sein, wir haben ein paar jüngere Zuhörer. Ja,
das passt auch super zu dem Generationending.
Eben genau. Und wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, unter 30 seid, Stefan Raab, naja, könnt ihr vielleicht noch irgendwie aus eurer Kindheit mal kennen. Dann hat er sich ja verdient zur Ruhe gesetzt und jetzt ist auch durch. Ne? Jetzt ist er dann vom Himmel herabgestiegen. Große Show, hat man es ja alles schon drüber mal geredet. Ich fand den Abend, als ich die Show geguckt habe, leider ein bisschen verschwendet. Und inzwischen kriegt er jetzt halt auch nichts mehr auf die Reihe, weil der Humor von damals einfach nicht mehr funktioniert.
Was man auch vorher hätte wissen können.
Was man vorher hätte wissen können. Aber RTL wusste es eben nicht, hat ihn wieder eingestellt und ist jetzt so mäßig zufrieden mit dem Ganzen und versucht jetzt irgendwie mit diesem Vertrag klarzukommen, den sie ja noch mit ihm haben.
Ich würde sogar fast so weit gehen zu behaupten, dass das der Plan war von RTL. Einfach nochmal das Gerippe aus dem Sarg holen, nochmal vor die Kamera zerren, noch ein bisschen Kohle abstauben.
Ja, klar.
Von denen, die sagen, hör, der war früher voll lustig. Und dann halt so die Art Menschen, die halt heute auch noch über Mario Barth lachen, die kriegst du damit immer vor allem auf RTL, Entschuldigung. Und dann ist es eigentlich egal. Dann hauen wir nochmal beim ESC rein, lassen den ins Mittelfeld rutschen und Ich finde, er sollte den Gottschalk machen und dafür danke ich dem neuen Papst an dieser Stelle, weil Thomas Gottschalk hat jetzt auch nach eigener Aussage endlich die Reißleine gezogen mit den Worten, er ist jetzt älter als der Papst und jetzt setzt er sich zur Ruhe. Danke, Thomas, hättest du auch vor 10 Jahren schon machen können.
Das ist richtig, das war früher alles in Ordnung. Eigentlich war es nicht alles in Ordnung, aber da hat es halt keinen interessiert und in die heutige Zeit.
Richtig.
Passt da halt nicht mehr rein. Und wenn man noch irgendwie up-to-date bleiben will, dann muss man sich halt vielleicht ein paar jüngere Kollegen mit ins Boot holen, die einem erklären, wie die Welt heute funktioniert.
Naja, theoretisch wäre es ja auch für die alten Gemäuer gar kein Problem, in der heutigen Zeit zu bestehen, wenn man in der Lage ist, sich anzupassen. Wenn man aber so ein sturer Bock ist, der halt in seiner Welt bleibt und Frauen auch weiterhin nur professionell in der Arbeit anfasst. Thomas, du hättest dir 10 Jahre Theater und Shitstorms ersparen können, wenn du das früher entschieden hättest.
Dann hätte jeder das als Nostalgie verbucht.
Richtig.
Schöne Gedanken mitgenommen und gut ist.
Tja.
Ich habe aber dann dadurch, muss ich dazu sagen, auch den Fehler gemacht oder keine Ahnung, ob es ein Fehler war. Auf jeden Fall, ich habe mir alte Wetten, das Ausschnitte angeschaut.
Puh.
Zum Beispiel, als die Spice Girls damals bei ihm waren. Das war nicht okay.
Das war komplett wild einfach damals.
Nicht okay, was er da gemacht hat. Also ob die eine mal aufstehen kann, sich umdrehen, weil sie so ein tolles Kleid hat und dann fummelt er noch ein bisschen an ihr rum.
Nur professionell.
Er hat sie für die Arbeit.
Nur beruflich angefasst.
Nur beruflich angefasst, ja.
Hi. Ja, Wetten, das war eh schon immer ein ganz besonderes Thema. Also auch, da war ja die Creme de la Creme aller Hollywood-Stars, ist da ja über die Couch gerutscht. Von Schwarzenegger bis Sharon Stone und was weiß ich was alles.
Und viele Google
die Namen, wenn ihr sie nicht kennt
und nicht mehr kennt.
Und viele wussten nicht, was da auf sie zukommt.
Ja. Ihr müsst mal auf die Gesichter, also solltet ihr das nochmal angucken, irgendwo bei YouTube, guckt mal in die toten Gesichter von den teilweise sehr berühmten Gästen, die halt ein bisschen überfahren waren, was da
eigentlich. Vor allem passiert. Bei den Hollywood-Stars fand ich es immer schön, weil sie waren noch freundlich und lächelnd, während Thomas gesprochen hat, bis dann der Übersetzer das den Stars auf Englisch ins Ohr gekaut hat und dann hast du gesehen, wie ihnen das Gesicht entgleist.
Naja, es ist ein Stück deutsches Kulturgut, Wetten, das, ne?
Ja, ja. Es ist dann aber auch irgendwann mal genug und finde es gut, dass der Thomas jetzt auch genug von Shitstorm hat.
Hm.
Jetzt kann er in seiner Villa bleiben und kann da beruflich Dinge anfassen, keine Ahnung.
Ja, also, aber wir wollen heute ja ein bisschen über Generationen sprechen. Ihr habt es gemerkt, schon ein bisschen haben wir da dahin aufgebaut. Und wie ich draufgekommen bin, ich höre ja immer so ein paar neue Podcasts durch. Also mich interessieren auch gerade die neu entstehen. Da bringe ich ja immer ein paar mit. Beziehungsweise erzähl dir auch von neuen Podcasts, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Und wenn dann mal welche gut sind, dann empfehlen wir die hier auch. Und jetzt möchte ich auch noch einen empfehlen, aber davor noch eine kleine Warnung, weil, also wenn die das jetzt hören, dass ich den Podcast empfehle, bleibt trotzdem dran bitte, weil ich habe irgendwie so, keine Ahnung, auf mir lastet der Fluch, immer wenn ich einen Podcast empfehle, hören die danach auf. Das ist leider echt so.
Vielleicht sollten wir da mal intensiver drüber sprechen, vielleicht sprichst du irgendeinen alten indianischen Fluch aus oder so.
Ich weiß auch nicht, ob das an mir liegt oder keine Ahnung, aber es gibt ja, wobei aufhören ist so eine Sache. Ich glaube, die setzen auch manchmal nur aus. Aber es gab damals den Podcast Gehoppelt wie Hose, den ich sehr gern gehört habe und den ich hier auch ein paar Mal erwähnt habe.
Richtig.
Von denen kommt leider auch lange nichts mehr Neues. Vielleicht haben sie das Hobby aufgegeben. Vielleicht setzen sie sich auch mal irgendwann wieder hin und machen was. Ich würde gern weiterhören. Es war immer lustig mit denen. Gruß an die Kollegen.
Ich hoffe, wir sind nicht die Messlatte dafür.
Wie meinst du das denn?
Also, dass wir so mies sind, dass wir andere Podcasts in unserem Fahrwasser mit in den Tod reißen.
Das hoffe ich nicht. Immerhin machen wir jetzt schon hier die 44. Folge.
Dann hau doch mal raus, welchen Podcast du heute zerstören willst.
Ich muss erst noch mal gucken, erst noch mal hier. Nein, ich will die ja nicht zerstören. Ich will die ja fördern und mag das ja auch, wenn andere Podcasts auftauchen, andere Laber-Podcasts, die das gut machen. Darauf will ich heraus. Jetzt will ich aber trotzdem noch, ich weiß, ich rede jetzt um den heißen Brei rum, aber es gibt noch einen anderen Podcast, den ich sehr, sehr gerne weiterhören würde und das war Käsetüte XL. Die fand ich auch toll, die zwei. Die haben nur 10 Folgen gemacht, also falls ihr da mal drüber stolpert, hört ruhig rein, die kann man noch anhören, Käsetüte XL, die fand ich super sympathisch.
Und dann gebt denen auch mal Feedback, dass die merken, da ist Bedarf.
Genau, richtig, so kann man das machen. Dann in Wineside Stories hatte ich reingehört, die hatte ich auch mal empfohlen, glaube ich. Kommt leider auch jetzt nicht mehr so viel. Gut, aber ich versuche es jetzt mal im nächsten Podcast. Und das Schöne ist, das ist so eine Generation nach uns. Na, heute geht es ja ein bisschen um Generationen. Da bin ich auch drauf gekommen, weil die das letzte Mal in ihrer Folge 6 auch ein bisschen über ihr Alter gesprochen haben und so den Lebensabschnitt, in dem sie sich gerade befinden. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz witzig, weil das ist so eine Generation vor uns, die Generation, Generation nach uns.
Z müsste das sein.
Die Generation Z, ja, genau. Also ab 96 und danach, nicht ganz so danach, sondern die folgenden 15 Jahre. Das ist der Podcast von Alina und Luisa, Kopfkino und Kaffeeklatsch. Die kommen hier auch aus dem Badischen, aus der Nähe. Finde ich als grundsätzlich sympathisch.
Ja, natürlich.
Also, sympathisch. Sympathisch. Eine Folge von denen heißt auch so, habe ich auch gehört. Fand ich auch ganz toll. Und da hatten sie viele badische Begriffe drin, die man raten darf. Und wir hatten das letzte Mal ja auch über den Seggel gesprochen und den, was haben wir noch? Den Oh, ich weiß nicht mehr. Ich habe so ein. Das ist ja schon 6 Wochen her.
Ja, stimmt. Wer soll sich das denn merken?
Ihr wisst das sicher noch. Natürlich. Ihr habt ja die Folge gerade erst gehört. Ja? Und da fand ich es eigentlich witzig, dass sie sowas Ähnliches gemacht haben und so einen Ausflug gemacht haben ins Badische. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr so die Generation nach uns nochmal anhören wollt. Ich höre gerne weiter und schönen Gruß an der Stelle an die beiden. Ihr macht das, genau. Macht das echt gut und bleibt dabei. Es ist ein Marathon, ja, kein Sprint.
Ja, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Es gibt immer
Licht am Ende des Tunnels und
genau.
Es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird.
Irgend so ein Kalender.
Genau, richtig.
Ja, kann man so ein Abreißkalender. Ja. Nein, also wirklich Empfehlung von uns, hört da gerne mal rein und viel Erfolg weiterhin. Vielleicht habt ihr mal Bock, dass man sich austauscht, meldet euch bei uns. Das gilt übrigens für alle Podcasts, die uns hören. Pass auf, ich kann ein Reel draus machen, hier aus dem, was ich jetzt folgend sage, und schneide das so als Einzelschnipsel dann raus und stelle es bei Instagram rein.
Klingt nach einem Deal.
Hallo an alle Podcasts. Wenn ihr Bock habt, mal mit uns was zusammen zu machen, dann meldet euch gerne. Wir sind nicht anhänglich und wollen ja auch nicht die ganze Zeit hier euch am Rockzipfel hängen und rumbetteln, aber wir sind eigentlich echt gut und wir wissen, wenn ihr auch echt gut seid, dann meldet euch doch einfach mal. So, dann kann man das rausschneiden, ne? Hier so, was ich ja gerade gesagt habe.
Genau, ein bisschen Flitter drumherum und.
Genau, ganz toll.
Super.
So. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben?
Bei Generationen waren wir.
Richtig. Und als ich so ein bisschen über Generationen recherchiert habe, ist mir aufgefallen, wir sind in einer ganz besonderen Generation, sogar eine sogenannte Mikrogeneration, Bernd. Das ist so was ganz, ganz Feines und Erlesenes.
Ja, Mom says I'm special.
Ja, weil direkt vor uns war ja die Generation X, die ging von 65 bis 1980.
Ja, genau.
Und wir sind eigentlich das erste Jahr der Millennials, 81.
Genau.
Wie man unserem Intro ja auch entnehmen kann.
Genau.
So. Die Millennials gehen von 81 bis 96.
Ja, so ungefähr.
Ne? Die nächsten 15 Jahre. Und beiden Generationen werden besondere Eigenschaften zugeschrieben. Und natürlich der danach auch. Aber jetzt ist was ganz Besonderes. Und zwar zwischen Generation X und Generation Millennials, also der Generation Y, gibt es eine sogenannte Mikrogeneration, die definiert wird von den Jahren 1977 bis 83, wo wir genauso oder relativ genau in der Mitte liegen. Bei manchmal geht auch, je nach Aussage, von 1977 bis 1985 wird diese Mikrogeneration der Xennials definiert. Also es ist so halboffiziell, aber es ist ganz interessant, genau uns, also unsere Kindheits- und Jugendjahre unter die Lupe zu nehmen, weil da ist super viel passiert. Und die Xennials, die sind praktisch digital erwachsen geworden. Also wir haben analog angefangen. Damals, als wir Kinder waren, gab es kein Handy, Computer und so irgendwas. Mhm. Und das, was es an Spielekonsole gab, war, naja, ich sag jetzt mal eingeschränkt fesselnd.
Für uns hat es damals gereicht, würde ich sagen.
Ja, es hat gereicht, aber als Kind hattest du das auch noch nicht so. Da gab es ja auch noch keinen Gameboy.
Nee, das meine ich ja. Also genau. Ich würde von mir behaupten, dass der Gameboy zu Weihnachten damals schon ein gewaltiger Milestone in meinem Leben war.
Absolut, ja.
Aber stimmt, wir sind analog groß geworden. Wir kannten noch, soll es nicht so alt klingen, aber wir kannten halt noch sowas wie Schallplatten, also bevor es Vinyl geworden ist. Wir kannten Kassetten, ich hauptsächlich durch abartige Abnutzung von Benjamin Blümchen Kassetten.
Ja. Ich habe Bibi Blocksberg gehört.
Habe ich auch zum Teil. Ruhe in Frieden, Boris.
Der Bruder.
Der ominöse Bruder, der nach der dritten Folge verschwunden ist. Ja, aber das war auch eine Methode, um mich damals 900 Kilometer an die Nordsee zu bringen. Meine Eltern mussten einfach genug Benjamin Blümchen Kassetten kaufen. Die ich dann zugefüttert bekam während der Fahrt. Ja, aber wir sind dann mit steigendem Alter und Jugend in die erste digitale Generation mit reingerutscht.
Das ist richtig.
Mit den ersten Computern und mit dem Gameboy und den NES, Super NES, die ersten Spielkonsolen.
Ich hatte damals als ich nach der Realschule das Berufskolleg gemacht hat in Vorbereitung fürs Studium, also so zweiter Bildungsweg mäßig, da war ich 17 Jahre alt und da hatten wir in der Schule haben wir praktisch gelernt, wie man richtig Suchmaschinen bedient. Ja, Suchmaschinen, da gab es nicht nur Google, da gab es auch Alta Vista und Yahoo und diese Meta-Suchmaschine, oder war das Alta Vista? Ich weiß es gar nicht mehr. Also Bing gibt es ja immer noch, ist halt, naja, eigentlich eingeschränkt nutzbar. Und wir hatten tatsächlich in ein paar Unterrichtsstunden gelernt, wie man richtig googelt. Ja, es halt der neue heiße Scheiß war. Das ja, gab es halt damals nicht.
Das ne? kannst du heute aber auch keinem mehr erzählen.
Richtig. Eigentlich. Und dann gab es so das erste Handy mit 18 und so Anfang Beruf dann oder im Studium gab es dann so die ersten Laptops, mobilen, die man dann irgendwie verwendet hat und so. Da war so Anfang
ja,
20.
Ja, da ging es dann so ein bisschen.
Genau, in diese ganze Technik-Ära haben wir uns reingearbeitet. Das war gerade so Umbruch von Schule auf Berufsleben, ist das so.
Wir hatten auch, falls du dich erinnerst, ich glaube, das war schon auf der Realschule, hatte sich doch damals der Vater eines Mitschülers bereit erklärt, eine Computer-AG bei uns an der Schule zu machen. Dann saßen wir irgendwie dann, weiß gar nicht, nach mittags oder so nochmal ein, zwei Stunden in einem Computerraum, den man heute nicht mehr so nennen würde wahrscheinlich. Und ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben, aber es war eine Computer-AG.
Wir haben irgendwelche Befehle in MS-DOS eingegeben, glaube
genau, ich. Genau, irgendwie sowas.
Weil es Windows noch nicht gab.
Ja. Aber ja, so alt sind wir.
Ja, so alt sind wir. Aber das ist total spannend, weil die Generation vor uns, also die Generation X, die hat das praktisch erlebt, da waren die ja schon im Berufsleben. Das richtig. Heißt, die haben das nicht so wirklich gelernt. Und die Generation danach, also die Millennials, die ein bisschen später geboren worden sind, oder die Generation Z
danach dann,
genau. Danach, die sind ja damit schon aufgewachsen, da war das schon selbstverständlich.
Da wurde es immer normaler.
Eben, richtig, da gibt es ja nicht. Also
aber
wie kannst
wenn du da jetzt halt so als Gen Xer quasi dann so mit 30 oder noch älter schon in deinem Büro sitzt und kriegst dann auf einmal so einen Computer hingestellt und sagt dann hier, mach mal, das ist dann schon was ganz anderes.
Also für die breite Masse schon, also für diejenigen, die damals halt Informatik studiert haben und so oder Elektrotechnik, wo es schon in die Richtung ging. Alles, also
man muss ja auch dazu anderes, sagen, dass wir damals wahrscheinlich zu der Kategorie Nerdkinder gegolten haben.
Das
wir haben
muss
uns
man
ja
dazu sagen.
Gegolten haben, was für ein blödes Wort. Wir haben dazu gezählt. Wir hatten halt grundlegend schon das Interesse daran. Und ich glaube, viele in unserem Alter damals, die hatten dann auch keinen eigenen, Heimcomputer und haben sich nicht wie wir jeden Mittag getroffen zum Zocken und PlayStation spielen und so.
Ich sag mal so. Früher waren wir die Nerds. Und die anderen, die halt sich, die coolen, ja, das
die
waren
Sportler.
Halt die Sportler. Ja, das waren jetzt nicht so wir. Wir waren mehr die Computerkinder. Diese Unterscheidung gibt es jetzt heute nicht mehr so, weil das alles ja so, also wahrscheinlich schon in irgendeiner Form. Aber es vermischt sich ein bisschen, weil diese ganze Computer, digitale Welt und so, das funktioniert ja heute ein bisschen anders, beziehungsweise ist einfach breiter gestreut, da bist du jetzt nicht mehr der Nerd, wenn du Computerspiele spielst, hatten wir es ja schon von.
Genau, genau.
Dann ist es ja normaler. Ja. Damals war das nicht so normal, da warst du halt wirklich der Nerd. Und
Handy und sowas war ja damals auch noch keine Grundausstattung wie heute.
Ist richtig.
Und aber bewusst Handy und nicht Smartphone.
Die Nerds von damals, die Computerkinder, zumindest aus meiner Erfahrung, naja, wir sind alle irgendwie erfolgreich geworden.
Ja.
Mit diesem Nerd-Scheiß, weil wir haben jetzt noch zusätzlich das, die tolle Eigenschaft, und das steht hier auch, das kommt nicht von mir, dass die Generation der Xennials, also diese 6, 7 Jahre da drin, die sind besonders, also sie sind so praktisch die Brücke zwischen diesen zwei Welten und sehr technikaffin, beziehungsweise sie haben ein viel tieferes Verständnis von dieser ganzen Technik, wie diejenigen, die danach kommen. Die müssen sich erstmal in diese Grundlagen einarbeiten. Die haben wir ja live mitbekommen.
Richtig.
Und die vor uns da waren, die waren ja schon ein bisschen zu früh, um da jetzt noch so richtig aufzusteigen. Und
das heißt,
uns
wir sind quasi die digitalen Vermittler. Wir können, wir wissen, wie der neue heiße Scheiß funktioniert, aber sind es auch noch in der Lage, unseren Eltern zu erklären.
Ja, das ist richtig. Und Popkultur. Popkultur ist auch noch so ein Ding, was eigentlich super interessant war. Was hatten wir denn in unserer Kindheit? Also ich habe hier in der Übersicht stehen, wir wuchsen mit VHS-Kassetten auf, ja, der Vorläufer von DVD, Gummibärenbande und Nirvana.
Richtig.
Ja, beides mitgekriegt. Also wir waren jung genug für die Gummibärenbande und alt genug für Nirvana, aber wir haben auch Harry Potter und iPads mitbekommen. Ne?
Richtig. Wir haben
eigentlich
ja der Technik quasi beim Entstehen zugeguckt.
Richtig, ja. Also
das ist schon ziemlich cool eigentlich.
Mega spannend. Und wir haben so ein bisschen die, die Arbeitsmoral noch so, also die Generation X, da kriegst du ja ziemlich viele Workaholics raus, finde ich. Also zumindest kenne ich das so. Die Generation vor uns, das sind mehr, das sind öfter Arbeitstiere wie wir jetzt.
Ja.
Und das, was ja so die Millennials geprägt haben, ist das tolle Thema Work-Life-Balance.
Mhm.
Ja. Dass auch Privatleben wichtig ist und nicht nur schuften wie doof. Weil wofür machst du das dann?
Ja, kannst du halt aber den älteren Generationen auch nicht ankreiden, weil es gab ja eigentlich nichts. Also natürlich hatten die damals auch ein Privatleben natürlich, aber da war halt die Arbeit schon so der Dreh- und Angelpunkt.
Ja, die haben halt eben viel aufgebaut damals, was ja auch super ist.
Und aufgrund von fehlenden Computern oder EDV, sage ich jetzt einfach mal, gab es halt auch nicht so viele Bürojobs, sage ich mal, wie heute.
Wenn ich hier mal reingucke, ich habe hier so eine Liste mit typischen Eigenschaften, die zu den Millennials oder Generation X dazugezählt werden. Bei Millennials zum Beispiel steht hier überempfindlich und Snowflakes, so als Gegenstück zu der Generation X, die eben...
Mich jetzt aber ein bisschen verletzen, muss ich sagen.
Ja, aber wir sind das ja nicht. Deshalb, also ich fühle mich, ich bin glaube ich nicht ein überempfindlicher Snowflake.
Nee.
Ich bin jetzt aber auch nicht der krasse Workaholic und deshalb finde ich mich bei diesen Xennials eigentlich schon ganz wohl, bei dieser Zwischengeneration.
Wir stehen mittendrin.
Mittendrin. Du hast unglaublich viel aufgeschrieben, sehe ich dazu.
Ja, aber es ist im Prinzip eigentlich kaum was anderes, wie du jetzt schon gesagt hast. Also es ist halt noch so ein bisschen vertieft, was die ganzen einzelnen Generationen angeht. Aber so im Grunde steht da eigentlich überall das Gleiche drin. Also wenn du jetzt hier guckst, bei den Millennials habe ich jetzt hier technikaffin, digital vernetzt, hohe Erwartungen an Arbeitgeber, Fokus auf persönliche Entwicklung.
Ja.
Und halt eben auch diese Life-Balance-Geschichte oder Life-Work-Balance-Geschichte. Und danach bei den Generation Z, da hast du dann schon Digital Natives als Grundvoraussetzung.
Ja.
Weil da ging es dann halt so los. Soziale Medien als Hauptkommunikationsmittel, hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit und Diversität.
Ist richtig. Und jetzt, wir sind ja beide sehr open-minded, weil innerlich 12 hatten wir ja schon. Ja,
also maximal.
Wir sind 40, sehen aus wie 30 und sind innerlich 12.
Mhm.
Das ist so mein Lebensstil, den ich beibehalten möchte, bitte.
Yeah. was ich spannend fand, wenn ich da mal eingrätsche einfach.
Ja, bitte.
Was mir nicht bewusst war, ist, dass es tatsächlich vor den Babyboomern auch schon eine Generation gab.
Also
Generation Silent.
Die Babyboomer, ganz kurz zum Erklären, das war das 50 bis 65. Also Nachkriegsgeneration.
Ja, ich habe jetzt hier 45 bis, das überlappt sich alles so ein bisschen. Aber ja, im Prinzip die Generation unserer Eltern.
Nachkriegsgeneration.
Genau.
Ja. Die Generation Silent, also die während dem Krieg.
Genau, das waren die von ungefähr 28 bis 1945.
Warum heißen die wohl so?
Tja.
Das könnt ihr mal googeln. Das schadet nicht.
Also, ja, man kann es ja mal, wenn wir es jetzt schon ansprechen, Stille Generation steht jetzt hier, weil es halt gefährlich war, Gedanken offen auszusprechen, was natürlich auch kriegsbedingt und Nazi-Deutschland bedingt war, sage ich jetzt mal. Aber es war auch eine, ich zitiere, eine aktive, anpackende Generation, welche gelernt hat, das Beste aus der Situation zu machen.
Muss man,
ja, was sich ja aus der Geschichte ergibt natürlich, klar.
Ist auch spannend. Also so hat ja jede Generation ein bisschen ihr Ding, sage ich jetzt mal. Also bei uns war es ja dieses Reinwachsen in diese neue digitale Zeit, was ja sehr spannend ist. Und es geht ja noch weiter. Und die nach uns, die jetzt da schon drin aufwachsen und was die davor eigentlich so an Hauptherausforderungen haben, auch mental, mit der sie klarkommen müssen. Und ich, wenn du jetzt mal guckst in die heutige Generation, die Jüngeren, die ja aufwachsen in einer Welt, die ein bisschen, ich sage jetzt mal, überflutet ist von Medien.
Ja, kann man so gut sagen.
Von Meinungen, damit irgendwie klarzukommen, ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ziemlich überfordernd.
Ja.
Und ich bin eigentlich im Nachhinein froh, dass ich das damals mit Teenager-Alter, kann ich jetzt mal sagen, so Anfang 20, nicht so krass hatte.
Ja.
Dass ich mit jeder Scheiß-Nachricht mich rumschlagen muss. Ich finde es ja jetzt schon anstrengend, aber ich kann es auch wieder abschalten, habe es auch lernen müssen. Aber die damit aufgewachsen sind und damit schon so halb ich will jetzt nicht Gehirn gewaschen sagen, ja, aber schon in dieser digitalen Welt aufgewachsen sind und da diese ganzen unterschiedlichen Nachrichten wahrnehmen, das ist schon, glaube ich,
es geht halt, es geht halt aber auch in die Richtung. Ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass in unserer Jugendzeit noch nicht so dieses, ich mache jetzt mit dem Smartphone 500 Fotos und Selfies und was weiß ich was, wir müssen uns halt an den Scheiß erinnern, weil es gibt halt keine Fotos davon, was oft auch gut war. Aber wenn du da halt mal am Wochenende saufen warst, dann hast du halt nicht die letzten Hängerfotos am nächsten Tag auf Facebook gesehen.
Ja, das stimmt.
Oder in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen.
Und apropos Treffen am Wochenende, das war ja so, dass man angerufen hat auf etwas, das nennt sich Festnetztelefon.
Ja.
Ja. Da hat man angerufen einen Tag vorher und hat gesagt, wir treffen uns morgen Abend um 6 Uhr in da und da vom Parkhaus. Bla. Mm, genau. Dann hast du aufgelegt und dann hast du bis zu diesem Zeitpunkt nichts mehr von einer anderen Person gehört.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Das ist absolut irre. Und was noch viel
überlebt.
Ja, was noch viel irrer war, die war dann aber auch da.
Ja, es hat funktioniert.
Funktioniert, genau. Ja. Und wenn die nicht da waren, hast du halt eine halbe Stunde gewartet.
Ja, es war auch so diese Zeit, ich weiß noch, mein allererstes Handy, also das war ein Backstein mit einer Antenne dran.
Ja, hatte ich auch.
Habe ich damals bekommen, als ich mit 16 meine Ausbildung angefangen habe.
Ah, schon so früh. Stimmt, ich war später dran, ja.
Und nach heutiger Sicht hätte uns der Telekom-Laden damals auch mir niemals einen eigenen Vertrag geben können, weil ich noch nicht volljährig war. Ja, Entschuldigung. aber war ja nicht meine Schuld. Wenn der da reinschreibt, ich bin 79 geboren, dann ist es halt so. Und da, ja, da hatten dann auch so die Kollegen in der Ausbildung, die anderen Azubis, die hatten dann auch so nach und nach und dann kam halt immer so der neueste Scheiß dazu nach ein paar Jahren, so das erste Nokia ohne Antenne. Mhm. Was heute, das holt halt heute niemand mehr hinterm Ofen vor, aber.
Ja, also mein Motorola, das ich hier liegen habe, hat keine Antenne.
Aber da ging es schon so los, so mit 16, 17, wenn man dann in die Ausbildung gegangen ist, da hat es dann so langsam mit den Handys angefangen. Da wurde es dann auch bezahlbarer. Man hat trotzdem noch einen Arsch voll Geld bezahlt damals und bloß nicht auf den Internetknopf kommen dann später.
Das war super teuer.
Sonst sind direkt mal 20 Mark weg gewesen.
Aber das Schöne ist ja auch, dass wir heute noch recht gut mithalten können. Ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen, weil ich TikTok immer noch ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich find's witzig, diese kurzen Clips von, diese kurzen Comedy-Clips zum Beispiel. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig, aber die kann ich auch auf Instagram gucken. Aber dieser TikTok-Algorithmus, der macht mir wahnsinnig. Du grinst so, was willst du mir sagen?
Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine weitere Folge aus der Serie Andi hasst TikTok. Ihr habt es bei uns gehört. Nicht zum ersten Mal, aber ihr habt es bei uns gehört.
Und ich glaube,
nein, ist ja okay, ich kann damit auch nichts anfangen. Ich war auch schon bei Snapchat raus.
Das Ding ist, in China, wo das ja herkommt, TikTok, da haben sie es eingeschränkt. Da darfst du das nicht so verwenden, wie wir das verwenden. Mhm. Weil die halt vielleicht nicht wollen, dass ihre Leute, ihre Bevölkerung verblödet.
Aber da merkst du halt auch schon wieder dieses Generation Gap zum Beispiel zwischen uns und den Jüngeren, die nachkommen. Da ist diese Überwindung, einfach jeden Mist in deinem Leben mit deinem Instagram- oder TikTok-Account zu teilen, das, also zumindest bei mir, habe ich das nicht. Also ich hat jetzt nicht das Verlangen, wenn ich morgens aus dem Bett rausfall und aussehe wie 3 Tage Regen, das Erste zu machen, das Handy zu nehmen und auf TikTok meine Follower zu begrüßen. Um Gottes Willen.
Ja, das nicht. Aber wir sind ja hier auch sozial unterwegs.
Natürlich, aber halt nicht so, dass ich jetzt, hey, ihr Lieben, ich habe mir gerade eine Möhrensuppe gekocht, guckt mal.
Nee. Ja, das interessiert ja jetzt wahrscheinlich keinen. Also mich, das wird nicht mal mich interessieren.
Ja, siehst du?
Toll. Was du dir kochst, es sei denn, es ist super lecker und du hast was übrig.
Es ist alles super lecker, was ich koche. Nein, aber du weißt doch, was ich
rausfinde. Ja, ist absolut, absolut klar. Ja, aber ich finde es jetzt auch zum Beispiel spannend, dass wir diese ganzen KI-Themen mitbekommen, wie das jetzt entsteht und so. Das ist ja das nächste Ding, was jetzt kommt. Und da bin ich auch dran oder sind wir ja auch dran und verfolgen das und was da alles geht. Und die Bildgenerierung ist zum Beispiel schon richtig gut geworden und Videos, das ist schon richtig erschreckend, leider.
Ja, ja, es ist auch immer noch so ein Punkt, wo ich denke, wir sollten uns dringend mal über irgendwelche Richtlinien Gedanken machen. Ich habe jetzt gerade die Tage dieses, ich glaube von der neuen Google VO3 Engine ist es, die haben ein Video veröffentlicht von einer Automesse. Mit Interviews mit Personen über deren Autoverhalten und alles davon ist nichts original.
Echt?
Das ist komplett KI entstanden und du kannst es nicht mehr wirklich unterscheiden ohne technische Hilfe. Es wird gruselig, tatsächlich.
Und jetzt sagen euch die Xennials, passt mal auf, was ihr da macht, weil damit kannst du halt super gut Falschinformationen verbreiten.
Ja.
Und theoretisch kann ja die KI selbst Falschinformationen verbreiten. Und wenn wir dann irgendwann so, das ist ja die Gefahr daran, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass die KI so intelligent ist, dass sie Nachrichten generiert, weil der Algorithmus, also du hast ja, okay, pass auf, Folgendes. Wenn du dein Handy anschaltest und irgendwo auf die Startseite gehst, dann werden dir ja Nachrichten vielleicht angezeigt oder Nachrichten, irgendwas, was dich interessiert.
Ja.
So. Und das ist ja auf Basis deines Klickverhaltens und deines Algorithmus.
Genau.
So, wenn jetzt diese ganzen Plattformen, die man da reingespielt bekommt, anfangen KI zu benutzen, ist ja die Chance auch da, dass das, was du da siehst, KI generiert ist. Und zwar auf Basis deiner Interessen.
Genau.
Du weißt, worauf ich raus will, ja. Und dass das dann halt irgendwie nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
Es ist ja in den Zeiten vor KI, bevor das so explodiert ist, war es ja schon schwierig, echte News von Fake News zu unterscheiden. Aber wenn es auch noch die KI damit reinspielt und die KI mittlerweile so gut ist, dass du es ohne technische Hilfsmittel, also irgendwie Bildanalysierer oder whatever, nicht hinkriegst, das zu erkennen, dass das ein Fake ist,
ja, dann wird's richtig schwierig. Und darauf bauen sich ja dann auch verschiedene Verschwörungstheorien auf.
Natürlich. Und vor allem auch wieder zum Abschluss so ein Generationending. Wir machen uns darüber Gedanken, weil wir damit reingewachsen sind. Aber die, wo jetzt, was weiß ich, Generation Z, Alpha, Beta, wie sie alle noch heißen, für die ist das halt normal.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch Alina und Luisa fragen, hier vom Podcast Kopfkino und Kaffeeklatsch. Mhm. Ob das bei denen auch so ist? Oder ob sie sich damit beschäftigen überhaupt, diese Gedanken machen, oder ob das schon völlig normal ist und man sich darüber gar keine Gedanken macht. Schreibt uns doch einfach mal, wenn ihr das hören solltet, weiß ich ja nicht, ob sie bei uns reinhören, ja, wie ihr dazu steht und wie ihr das seht.
Aber du hast gerade ein Buzzword genannt.
Verschwörungstheorien?
Ja.
Geht's in diese Richtung?
Du weißt, was du zu tun hast.
Hinten links im Orgonitregal.
Weil ich habe nämlich wieder eine wunderschöne Verschwörungstheorie gefunden. Die wirst du mögen.
Ja, ich mag die alle irgendwie, auf eine verschrobene Art.
Tatsächlich im doppelten Sinn wirst du sie mögen, weil es geht nämlich um ein Softgetränk? Ich glaube, es ist ein Softgetränk. Mountain Dew.
Das kenne ich von South Park.
Genau.
Weil der Cartman das immer säuft.
Es ist nicht absolut so beliebt in Deutschland, glaube ich. Es ist eher so ein Amerika-Ding, weil es halt auch ein amerikanisches Getränk ist. Das heißt, es ist maximal overpowered mit Zucker und artificial flavors. Man muss es mögen.
Ich habe es noch nie getrunken.
Und du hast den Nachteil, wenn du mehr als 2 Flaschen davon trinkst, dann bist du höchstgradig Diabetiker. Genau, aber es gibt eine Mountain Dew-Verschwörung. Die wurde von einem Typ natürlich in Social Media erdacht. Und der hatte Parallelen gezogen zwischen der Veröffentlichung neuer Mountain Dew Geschmacksrichtungen und Unfällen, Katastrophen, whatever, die in der Welt passiert ist. Und hat das mal aufgelistet. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele. Im Mai 2001 hat Mountain Dew die Sorte Code Red auf den Markt gebracht. Und im September 2001 sind da 2 Flugzeuge in 2 Türme reingebrettert. Also so immer so der Zeitabstand, so kurz danach. Dann kam 2019 zum Beispiel, kam die Sorte Maui Burst auf den Markt. Und kurze Zeit später ging es auf die verheerenden Waldbrände in Maui im Jahr 2023. Also immer ein bisschen Zeit dazwischen, aber es war immer so ein...
Ich sehe, wo du hin willst.
Man könnte es auch sagen, totaler Quatsch, aber 2024... wurde die Sorte Star Spangled Splash veröffentlicht. Und die wurde kurze Zeit davor veröffentlicht, bevor die Francis Scott Key Bridge in Baltimore eingestürzt ist. Und die direkte Verbindung davon ist, es gibt ja das Lied Star Spangled, hier das amerikanische Flaggenlied. Und das wurde von Francis Scott Key geschrieben.
Puh.
Boom! Gut, dass du sitzt, ich sehe es dir schon an. Dann gab es noch der Release einer Sorte, die nannte sich Tropical Swirl.
Wer denkt sich diesen Namen?
Und die kam kurz bevor in Südostamerika die riesen Hurricanes durchgezogen sind und alles durchgeswirlt haben.
Wow.
Mhm. Ebenso wurde 2024 die Sorte Pitch Black herausgebracht. Kurz bevor dieser IT-Zusammenbruch war, dieser CrowdStrike-Ausfall, der mal eben die halbe Welt IT-technisch lahmgelegt hat. Und alle, die diese Theorie verfolgen, sind jetzt gespannt, weil in diesem Sommer soll die Sorte Baja Midnight rauskommen. Und man weiß natürlich noch nicht, also sie schreiben hier, der Erfinder oder der Erkenner von dieser Theorie, er spekuliert, dass sie mit einer paranormalen oder katastrophalen Mitternachtsereignis, keine Ahnung, vielleicht stürzt um Mitternacht irgendwo wieder ein UFO in Roswell ab oder keine Ahnung.
Okay, das sind ein paar sehr viele seltsame Zusammenhänge, die du da gerade erläutert hast. Ich bin da voll dabei und ich wäre für eine Geschmacksrichtung Alien Invasion. Dann
oder
wüssten wir es endlich.
Orange Burnout.
Uiuiui.
Vielleicht.
Ja, aber das könnte auch nach hinten losgehen, weil das kannst du ja unterschiedlich interpretieren.
Ja, aber es leuchtet gerade nur eine Orange über Amerika.
Ich weiß, du willst jetzt auf den amerikanischen Präsidenten raus.
Was? Nein, niemals. Hallo, liebes FBI. This has absolutely nothing to do.
Ja, ein weiterer Punkt unserer Generation ist, dass wir Englisch erst spät gelernt haben und keinen Bock hatten, das auf der Nein,
ja, aber wir sind ja alle ITler geworden, also haben wir uns das ja selber aufgehört.
Ja, das ist absolut korrekt.
Einigermaßen zu lernen.
Ja. Oh Gott. Millennium Humor. Yay. Mountain Dew. Du warst, also ich finde es erschreckend, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll dazu. Dass ich, außer, dass ich jetzt noch ganz viele tolle Vorschläge hätte für Sorten, die man.
Ja, natürlich. Könnte, ne?
Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Mountain Dew-Sorten. Schreibt es in die Kommentare.
Super, dann sind wir dafür verantwortlich. Nein, es ist natürlich wahrscheinlich wieder einfach eine Verkettung von Zufällen. Hm? Weil es ist ja, es würde mich jetzt mehr beunruhigen, wenn jetzt wirklich eine fixe Zeit dahinter stecken wird. Also wenn jetzt wirklich die Sorte kommt raus und genau 2 Monate später passiert was. Und das bei 7, 8 Fällen ist dann schon auffällig. Aber wir haben ja auch unsere Pioniere, die Simpsons, die ja schon 45 weltbewegende Prognosen bestätigt haben, Jahre bevor sie passiert sind.
Ja, ich meine, wenn du halt 1000 Folgen hast oder tausende von, ja, tausende sind es nicht, aber ich glaube 800 Folgen Simpsons oder ja, so irgendwas.
Du meinst, da kann man berechnen.
Über wie so viele Jahre, dann triffst du schon mal irgendwas. Und so wird es da auch sein. Die werden ja nicht nur diese 7 Sorten haben, sondern vielleicht.
Nein, natürlich nicht.
Das müssen wir jetzt nochmal
ja, genau recherchieren. Wie du schon sagst, wenn du 1200 Folgen machst, die Chance, dass Trump in irgendeiner deiner Folgen mal Präsident wird, dann. Die können dann schon hinhauen, ne?
Ja, genau. Apropos, der hat doch jetzt auch wieder irgendwas. Was hat er gerade gemacht? Ich meine, das ist ja immer hier mit den Zöllen und so, rauf, runter, hin, her. Da
ja.
Will ich eigentlich schon gar nicht mehr drüber reden, weil das ändert sich ja sowieso dauernd.
Ja, es ist ja, unsere Regierung ist jetzt dran, bis zum 9. Juli, glaube ich, wollen sie sich geeinigt haben mit ihm.
Ja.
Und ich verstehe halt einfach nicht, wie sowas auf der Welt passieren kann. Dass ein Mann so ein Ei am Wandern hat und meint, er muss jetzt hier mal eben kurz eskalieren und die ganze Welt einfach auf die Knie geht und ihm die Telefone heiß laufen lässt. Oh Gott, lieber Herr Trump, bitte, lassen Sie uns über die Zölle reden, das können wir. Wir sind der Rest der Welt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie ihm jeder, Entschuldigung, zwischen die Backen kriecht und jetzt noch versucht, irgendeinen Deal auszuhandeln und eine Problematik, die es ohne Trump überhaupt nicht gäbe.
Bist du fertig?
Damit ja.
Das ist ja jetzt, also Bernd regt sich auf über den orangenen Menschen im Weißen Haus.
Richtig.
Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von, aber ich sitze ihn jetzt einfach aus. Selbst wenn er sich, wenn er es schafft, nochmal gewählt zu werden. Der Typ ist Anfang 80 oder ist er jetzt um die 80?
Kurz davor,
glaube ich. Irgendwann ist halt rum. Ich sitze ihn jetzt aus.
Ja, aber er ernährt sich halt nur von McDonald's. Das heißt, er könnte noch ewig leben.
Weil es ihn innerlich konserviert.
Ja.
Das ganze Zeug.
Richtig.
Ja, McDonald's wird also auch nicht unser Sponsor. Haben wir das eigentlich auch schon erledigt?
Das wollen wir, glaube ich, auch
nicht. Das will ich auch nicht, nee.
Aber was so ein bisschen herausgestochen hat von seinen morgendlichen Kapriolen, die er immer hat, er möchte Alcatraz wieder eröffnen.
Das Gefängnis.
Die Gefängnisinsel irgendwo in Amerika. Ja. Ich weiß nicht, San Francisco? Keine Ahnung, irgendwo in Amerika.
Weil ihr müsst The Rock nochmal angucken.
Ja, genau, richtig.
Da hier mit.
Und ja, er hat ihn irgendjemand auf die Idee gebracht, weil die anderen Gefängnisse wie Guantanamo Bay einfach nicht hart genug mit den bösen, bösen Dieben und Verbrechern und was weiß ich was umgehen. Deswegen möchte er jetzt Alcatraz wieder aufbauen, modernisieren.
Damit er was hat, um die richtig harten Fälle richtig verknacken zu können.
Ich hätte jetzt erwartet, dass er einfach überall Todesstrafen verhängt. Das wird auch zu ihm passen. Aber gut, der Punkt ist, Alcatraz ist ein Schrottplatz. Also das ist jetzt aktuell, ist es eine Touristeninsel. Da kann man hinfahren, ein bisschen Geld zahlen, kann sich das angucken, wie da damals die Gefangenen behandelt worden sind. Aber das Ding war halt damals schon eine Bruchbude. Kein Wasser, kein Strom, gar nichts. Das war ja komplett abgeschottet vom Festland. Und die ersten Experten haben jetzt irgendwas rausgehauen, man müsste so zwischen 50 und 400 Millionen Dollar da reinhängen.
Damit das überhaupt verwendbar wird. Ja.
Also es wird wahrscheinlich auch wieder ein sehr schäbiges Gefängnis, weil ich glaube, in Amerika gibt es auch keine Grundvorgaben oder Vorlagen, wie so ein Gefängnis auszusehen hat, was die Menschenrechte angeht. Ja, es ist ein Gefängnis, aber du kannst halt, glaube ich, heutzutage die Gefangenen auch nicht mehr einfach so auf dem Boden vor sich hinrotten lassen.
Nee, da gibt es ja so Blödsinn wie Menschenrechte und so.
Richtig, ja. Aber das spielt da drüben keine Rolle, schon gar nicht für Trump.
Ja, also in gewisser Weise schon. Also, aber ich weiß, worauf du raus willst und wahrscheinlich will er halt einfach noch so ein bisschen mehr Druck und noch der harte Typ sein. Mhm. Und keine Ahnung, das passt ja alles.
Ich hätte jetzt von ihm erwartet, dass er einfach einen 20 Meter hohen Elektrozaun um die Insel macht und dann die Gefangenen einfach alle da reinschmeißt und dann so ein riesen Battle Royale draus macht. Und der letzte Überlebende gewinnt.
Das muss noch medial vermeiden.
Der darf dann nach Guantanamo Bay wechseln und seine 150 Jahre Strafe absitzen.
Also wenn du dir Guantanamo erstmal verdienen musst,
dann spielst du schon ganz oben mit. Mhm. Aber Alcatraz ist dann halt nochmal eine Ecke schäbiger.
Ich habe ja gehört, dass es tatsächlich Länder gibt, die mal ein ganz anderes System fahren von Gefangenschaft und Gefängnissen. Mhm. Und zwar geht es da, ich glaube, in Schweden gab es mal so ein Programm oder gibt es so ein Programm, das nicht funktioniert mit hohen Mauern und Freiheitsentzug und was weiß ich alles, sondern das ist, glaube ich, eine Insel. Also die kommen da auch nicht weg. Mhm. Aber im Prinzip ist das da eine Wohngemeinschaft. Da kommen, glaube ich, auch nicht die ganz harten Psychopathen hin, sondern die der Grundgedanke von diesem Gefängnis ist, dass die Leute wieder sozialisiert werden, ein normales Leben führen können und wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Mal ein ganz anderer Ansatz, wie die für alle Ewigkeiten wegzusperren und zu bestrafen für einen Scheiß, den sie gebaut haben. Ich verstehe, dass der eine sagt, ja, aber wenn jetzt einer richtig harten Scheiß gebaut hat, dann will ich den nicht mehr in der Gesellschaft haben. Ja, aber wenn er so mittelharten Scheiß gebaut hat, dann sollte man irgendwie versuchen, diesen Menschen noch irgendwie zu hinzubekommen, sage ich jetzt mal.
Man könnte das ganze System, glaube ich, hart reformieren, aber ich glaube, die Akzeptanz wäre nicht. Es ist auch wieder so ein Generationending tatsächlich, ne? So die früheren Generationen, ja, wenn der was verbrochen hat, dann gehört er in den Knast und fertig, bis er da verrottet. Andere sagen dann wieder, ja, die kommen aus ihrer Hippie-Kommune und die sagen dann, ja, aber er ist ja trotzdem noch ein Mensch und. Es ist schwierig, ist so ein Beißzangenthema für ihn. Ja, ich glaube, da alle an einen Tisch zu bringen, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, klappt allein schon nicht, weil Trump ist Ami. Und der macht eh, was er will.
Ich beneide auch keinen unserer Politiker gerade, der sich mit diesen Situationen rumschlagen muss. Das wird überhaupt keinen Spaß machen.
Schwierig.
Ja. Und die ganze Zeit.
Ich hätte tatsächlich ein paar Ideen, jetzt gerade für Deutschland, was man vielleicht mal anders anpacken könnte, was die Regierung angeht und die Art, wie man regiert. Aber das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Ja, so viel Zeit haben wir nicht mehr.
Richtig.
Aber das Ding ist ja, also, es wurde jetzt gewählt, wir haben jetzt eine neue Regierung. Achso, wir haben übrigens nicht erwähnt, dass Merz erst im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt worden ist.
Ich glaube, er möchte auch nicht, dass man das unbedingt so explizit erwähnt.
Naja.
Aber hey.
Es ist halt so, als erster Kanzler, herzlichen Glückwunsch, hat er 2 Anläufe gebraucht, um mit ein paar Stimmen mehr jetzt
dann doch. Ich kenne Leute, die haben 5 Anläufe für einen Führerschein gebraucht. Also hey, was soll der Hate?
Aber das Ding ist ja, also ich bin jetzt nicht der Riesen-Merz-Fan und habe ihn jetzt auch nicht gewählt. Wir können den Kanzler sowieso nicht direkt wählen. Also eben. Für alle, die das noch denken, nein, wir sind hier in Deutschland. Wir wählen nicht den Kanzler, wir wählen die Partei. Und die machen dann was draus. Das Wahlsystem ist viel komplexer, wie man denkt. Aber naja, im Endeffekt kommt eine Regierung bei raus und auch ein Kanzler, der da jetzt steht. Und wenn man sich jetzt mal auf jemand geeinigt hat, dann ganz ehrlich, jetzt zieht's doch durch. Ich sage jetzt auch, jetzt haben wir eine neue Regierung. Bin ich super glücklich damit? Nee, ich würde mir jetzt auch wünschen, dass es ein bisschen hier und da anders wäre. Mhm. Ich sage jetzt mal, ich bin halb zufrieden, dass es hier und da ein bisschen anders wäre, dass wir vielleicht ein bisschen, naja, viel mehr Umwelt machen sollten, wie wir gerade tun. Vielleicht kommt das noch, also viel mehr für die Umwelt machen. Aber jetzt ist es so, jetzt ziehen wir es durch und wenn die es nicht hinbekommen, wir können nicht alle 3 Jahre oder 2 Jahre unsere Regierung absägen und neu wählen. Jetzt müssen die halt mal das Beste draus machen und jetzt lassen wir es halt mal tun. Und so ist es jetzt einfach. Also jetzt bekommt es halt auf die Kette.
Ja.
Also ja, die können jetzt nicht so wie die letzten 3 Jahre rumgurken, wie das hier mit der Ampel war. Und das war ja auch nicht alles scheiße. Die haben nur alles in der Öffentlichkeit, jede Einzeldiskussion in der Öffentlichkeit geführt, was ich gar nicht wissen wollte und trotzdem gewusst habe. Und dadurch kam halt auch ein Bild raus von, wir sind total zerstritten, waren sie ja im Endeffekt auch. Aber das interessiert mich jetzt, wenn ich das permanent mitbekomme als Bürger. Die sollen ja streiten, das sind ja unterschiedliche Meinungen. Das ist ja Demokratie. Du musst ja mit unterschiedlichen Meinungen klarkommen, einen Kompromiss finden und das dann irgendwie auf die Straße bringen. Und das hat
richtig
in manchen Teilen ganz gut funktioniert, in anderen Teilen hat es nicht funktioniert, aber du hast halt als Bürger jeden einzelnen Rotz mitbekommen.
Ja.
Und das schürt halt nicht gerade Vertrauen in deine Regierung.
Mhm.
So. Und mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn ich ein bisschen weniger mitbekomme und dann nur das Ergebnis höre, was jetzt rausgekommen ist. Und dann kann ich glücklich sein oder nicht damit. Aber ich muss nicht den ganzen Weg, jeden einzelnen Shit dahin mitbekommen, weil natürlich streiten die sich, natürlich diskutieren die viel. Mhm. Aber das ist halt so in einer Demokratie. Du musst ja miteinander reden.
Richtig. Wobei jetzt aus meiner Sicht Streiten nicht immer der beste Punkt ist. Ich glaube, also so ein Punkt, den ich jetzt an dem ganzen Wahlgemische, was da jetzt stattgefunden hat, was ich da anprangere, ist die fehlende Sportlichkeit. Weil wenn du dir anguckst, wie die einzelnen Parteien miteinander während der Wahlphase umgegangen ist. Ich meine, wenn das ein Trump in Amerika macht, der öffentlich seine ganzen seine Mitpräsidenten quasi nur am Beleidigen ist und überall dreckige Wäsche rauskramt. Aber Leute, das brauchen wir doch nicht. Aber wenn ich mir halt angucke, wie halt die anderen Parteien oder die eine Partei der anderen Tod und Cholera wünscht und sich öffentlich im Fernsehen einen ablacht, weil die nicht gewählt worden sind oder weniger. Leute, was soll das? Ihr müsst den Bums am Ende zusammen machen.
Ja.
Und es bringt nichts, wenn ihr euch aufführt wie in einem Kindergarten, wo der eine einen Lachanfall kriegt, weil der andere sich das Knie aufgeschürft hat. Die Zeiten sollten vorbei. Ihr seid wirklich alle sehr, sehr, sehr viel alt genug.
Ihr seid sehr viel alt genug. Ihr seid Generation X die meisten.
Richtig. Und da denke ich halt auch einfach, Leute, verhaltet euch doch wie normale Menschen, setzt euch an den Tisch und redet drüber. Ihr braucht ja nicht mal streiten, das wäre ja schon Endgame. Das muss ja nicht sein. Aber kriegt doch euren Scheiß zusammen und fangt an, zusammenzuarbeiten, weil der Rest um uns rum, der lacht einfach nur.
Mhm.
Und es sind nicht nur das Volk, was lacht, sondern es ist auch euer Außenauftritt nach draußen. Der Rest der Welt lacht auch. Sogar ein Trump, wenn man es ihm erklärt.
Ja, wenn er es dann nicht vergessen hat, wieder am nächsten Tag eine neue Meinung sich gebildet.
Aber das ist so ein Riesenpunkt, wo ich jedes Mal denke, hört doch euch auch auf euch wie Vierjährige zu benehmen.
Ja,
ihr müsst hier ein Land führen, ihr müsst es nicht irgendwie einen Kiosk leiten, sondern ne, ist ein bisschen größer. Also hört doch mit dem Kinderkacke auf, was soll das?
Ich habe jetzt ja tatsächlich irgendwie Hoffnung, weil ich bin ja immer ein sehr positiver Mensch, dass wir es jetzt irgendwie hinkriegen und dass sie da jetzt einen guten Job machen, sich zusammenreißen und ein paar Dinge machen. Ich meine, Merz kann jetzt auch nicht diese frauenfeindlichen Sprüche, die er sich früher geleistet hat, permanent machen, weil jetzt ist er ja Kandisbunzler und muss da auch ein bisschen.
Kann nicht mehr rumgottschalten.
Richtig, genau. Da musst du jetzt halt, hast auch einen Beraterstab, der dich, jetzt hätte ich fast gesagt, der dich frisiert, aber das fällt ja in dem Fall.
Ja, gut. Das,
na, ja. Also du hast ja einen Beraterstab, der dich fit macht.
Mhm, berät.
Berät, was jetzt gut und was schlecht ist und eine Partei dahinter, deren Meinung du ja auch vertreten musst. Und da bist du ja, naja, du musst jetzt auch ein bisschen anpassungsfähig sein an diese Situation und da ein bisschen Staatsminister durchgehen.
Richtig. Es ist ja auch der Punkt, in dem ich so ein bisschen Hoffnung habe. Es sind ja sehr viel neue Gesichter jetzt da drin. Also da sind ja jetzt Menschen an Führungspositionen, von denen hat man noch nie irgendwas gehört. Ich nenne es jetzt mal semi-frisches Blut.
Ja.
Und es kann natürlich nach hinten losgehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es bietet auch mal die Chance, dass ein bisschen was besser werden kann. Weil frische Meinung von außen ist immer erstmal gut, wenn man die reinbringt.
Ja, also du hast viele Newcomer, sage ich jetzt mal, die jetzt noch nie irgendwas regiert haben oder in einem Amt waren, zum Beispiel Friedrich Merz.
Ja, der aber hat jetzt auch noch nichts regiert. Der spielt ja auch schon eine Weile in dem Game mit.
Ja, der wollte ja immer mal wieder und stand dann immer in zweiter Reihe und hat die Hand gehoben, lass mich auch mal. Mhm. Und jetzt am Schluss haben sie gesagt, ach, mach halt.
Aber der ist halt durch die vielen Jahre schon in diesem zähen Boomerfluss, der ja, Politiker, der dich langsam in Abgrund zieht.
Ja.
Aber so ein paar frische Gesichter sind da jetzt ja schon dabei.
Die vielleicht irgendwas hinbekommen oder auch nicht, aber die müssen es ja auch erstmal lernen. Das heißt, es braucht Zeit, bis sie da reinkommen. Das ist halt die Frage, wie viel Zeit
das haben wir denn gerade? Das meine ich ja. Das kann zum einen super frisch und unkonventionell und geil werden. Auf der anderen Seite könnte es auch einfach sein, das sind irgendwelche Generation Alpha Stubenhocker, die keinen Bock haben und nur Social Media machen. Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir vielleicht alle fünf Folgen mal so einen kurzen Roundup machen, wie ist der Wasserstand in Deutschland?
Wie ist der Wasserstand in Deutschland? Wie geht's? Wollt ihr eigentlich mehr Politik haben da draußen von uns? Also wir können auch ab und zu mal ein bisschen in die politische Landschaft gucken.
Stimmt, das sollte man vielleicht auch mal ab.
Ja, genau, ob das so. Also ihr könnt uns gern schreiben an mail@auswangelanbescheidenheit.de oder auf Instagram auf Mangel an Bescheidenheit.
Nicht auf TikTok?
Nicht auf TikTok, das sind wir nicht. Was ich überlege, ob wir uns mal Mastodon angucken sollten.
Das ist eine Metalband, ne?
Mastodon? Echt? Mhm. Nee, also ja, auch, aber das ist auch ein soziales Netzwerk, das aber dezentral funktioniert. Das heißt, du kannst praktisch als Firma, Unternehmen, Privatmensch deinen eigenen Mastodon-Server aufsetzen. Mhm. Und wenn du dir ein Mastodon-Konto anlegst, kannst du zwischen den Servern hin und her springen. Das heißt, das ist nicht wie bei Instagram, Facebook, dass das große Meta die ganze Rechenpower zur Verfügung stellt und du bist von diesem Konzern abhängig, wenn du da drauf bist. Nein, bei Mastodon ist das wirklich dezentral. Das heißt, es gibt nicht diese zentrale Kontrolle oder Beeinflussung von einzelnen Personen, Musk X, die dieses Netzwerk kontrollieren können, sondern dieses Netzwerk lässt sich so nicht kontrollieren, weil es aus unterschiedlichen dezentralen Servern besteht.
Okay.
Ziemlich interessant.
Wäre vielleicht mal eine,
könnte man sich mal anschauen. Das heißt, du kannst dann auch auf einen Server, der hier in Deutschland oder lokal eben angelegt ist, drauf, kannst aber ja trotzdem mit den anderen Mastodon-Usern kommunizieren. Das ist so ein bisschen das, was Twitter oder X hätte sein können, aber nie geworden ist.
Tja.
Ja, ein guter Ansatz eigentlich.
Lasst euch nicht von Musk kaufen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Wir haben nicht über das Cybertruck ausgeredet. Was kann man nächstes Mal machen?
Ist es komplett aus jetzt schon mit
dem? Nee, aus ist es nicht. Aber der Cybertruck ist ja einer der größten Autoflops aller Zeiten. Darüber haben wir schon mal kurz geredet.
Ich meine, er hat jetzt aktuell, glaube ich, Cybertrucks im Wert von über 800 Millionen US-Dollar auf Halde, weil die Dinger einfach niemand kaufen will.
Ja, also Kacke sind.
Ja.
Sag mal, wie es ist.
Zu Recht.
Es ist ein hässliches Auto.
Mhm.
Es taugt nichts. Es hält keines seiner Versprechen. Und dafür ist es aber extrem teuer.
Es kostet, glaube ich, $150,000 oder so. Ja, was kostet der Hocker?
Musst du hinlegen. Und,
aber du musst halt auch erstmal diese Musk-Eier haben, dass du auf der einen Seite fast eine Milliarde an Lagerbestand von einem beschissenen Auto hast, welches du nicht an den Mann bringst, weil keiner deine Vision teilt. Und auf der anderen Seite er aber gerade sein komisches Cybertaxi oder Robotaxi oder wie er das nennt, sein selbstfahrendes Ding, so hart wieder promotet, dass er sagt, hey, jede Stadt in Amerika, innerhalb von einem Monat kann ich euch 1500 von den Dingern reinpflanzen, die dann fahren. Der Mann hat einfach zu viel Geld.
Ich wüsste auch nicht, ob ich abdrehen würde, wenn ich so viel Geld hätte.
Man müsste ihm per Dekret von Trump, müsste man ihn verdonnern, dass er mindestens 80% seines Geldes in SpaceX wieder reinpulvert, sich aber selber raushält, dass die uns voranbringen können. Nicht also, auf den Mars, aber
also,
anderes.
Also nur Zeug. Geld geben und Fresse halten.
Richtig.
Das fände ich
Das schön. Erwarte ich von einem Investor.
Das,
Geld geben das und Fresse halten.
Geld geben und Fresse halten.
Finde ich gut.
Ja. Ich finde das ein mega gutes Schlusswort jetzt, Bernd.
Ja.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, Geld geben und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.